Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute zu Gast Thomas Gaschler, Head of Division Microsoft bei der Data Group am Standort Ulm. Thomas, herzlich willkommen.
Ja, freue mich auch dabei zu sein. Hallo.
Du hast uns ein total interessantes Thema mitgebracht, das Thema Microsoft Plattforms, Microsoft Power Apps und das Thema RPA.
Ganz genau, ja, das sind meine Hauptthemen, ja.
Kannst du die Begrifflichkeit ein bisschen näher erklären? Was ist Microsoft Plattforms, Power Apps und RPA?
Ihr kennt das ja alle sicherlich, dass wir alle mit Microsoft Teams heutzutage unterwegs sind. Microsoft Teams ist Bestandteil der Microsoft 365-Plattform und dazu gehört auch die Microsoft Power-Plattform. Und in der Power-Plattform gibt es vier Bereiche. Da gibt es die Power-Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Power BI und sogar noch eins dazu. Also sind es ja fünf insgesamt. Dann noch die Power Pages. Und das sind so die Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Und heute sprechen wir mal über das Thema Power Apps und RPA. Power Apps, also der Bereich, um Applikationen auf einer Software-as-a-Service-Plattform erstellen zu können. Und RPA heißt Robotic Process Automation. Da kann man tatsächlich einen Bot vor den PC setzen oder die virtuelle Maschine und der kann dann klicken wie ein Mensch und die Maus bedienen, so wie wir auch, und kann uns dann lästige, immer wiederkehrende Themen abnehmen.
Ja, es gibt am Markt viele Low-Code-Tools, die sich auf ganz konkrete Anwendungsfälle spezialisiert haben. Während es generalistische Lösungen wie Power Platform gibt, wäre meine Frage, wie weitreichend sind die Möglichkeiten von Letzterem tatsächlich?
Ja, tatsächlich mit der Power-Plattform ist es natürlich wie mit allen anderen Plattformen auch. Man hat ein gewisses Set an Aktionen oder Möglichkeiten, die man damit umsetzen kann. Wenn ich es jetzt mal aus der Workflow-Seite sehe, also Power Automate, gibt es da ständig neue Aktionen oder auch Daten, sogenannte Datenkonnektoren, die man mit anderen Systemen und auch mit den Microsoft-Systemen verbinden kann. Das heißt, Microsoft publiziert da natürlich immer mehr Möglichkeiten. Es wächst ständig, wo ich angefangen habe vor einiger Zeit. Vor einigen Jahren, etwa vielleicht 3 Jahren kann man sagen, hat sich das Thema ja von vielleicht 50 Konnektoren oder 100 Konnektoren anfangs jetzt schon zu 600 Konnektoren erweitert. Und natürlich das Thema, wie kann ich dann aus diesen 600 Konnektoren noch weiter raussteigen mit den Möglichkeiten. Ich habe also immer die Möglichkeit, auch sogenannte HTTP-Requests abzuschießen. Das heißt, ich kann also irgendeinen Webservice, irgendeine REST-API natürlich auch einbinden. Und das bedeutet, ich bin eigentlich frei in den Möglichkeiten. Also wenn die eigenen Aktionen nicht mehr ausreichen, kann ich zum Beispiel einen eigenen Webservice noch mit einbeziehen.
Was sind dann die typischen Anwendungen, die man mit Power Apps beispielsweise entwickelt?
Tatsächlich eher, sagen wir mal, so kleine Anwendungen, also was schnell auch zum Erfolg führen soll. Also wir haben zum Beispiel Themen wie Urlaubsanträge oder klassische Self-Services in den Unternehmen immer als Hauptanwendungsfälle, wo man ganz klar sagen kann, man braucht so eine kleine interne Bestellapplikation zum Beispiel, dass die Mitarbeiter IT-Equipment bestellen können. Oder der klassische Urlaubsantrag. Also all diese Themen, wo ich schnell von einem Formular, das vielleicht vorher so halb digital oder tatsächlich noch auf Papier war, zu einem schönen digitalen Prozess kommen kann.
Das klingt jetzt so, als würden das die Mitarbeiter dann auch selber entwickeln. Also wenn ich jetzt meinen eigenen Urlaubsantrag hier immer manuell bisher ausstellen musste, habe ich jetzt das Interesse, das mal automatisch zu machen. Ist es dann tatsächlich so oder ist es trotzdem eine Sache, die dann die Softwareentwicklung übernehmen muss?
Microsoft hat tatsächlich das Modell der Citizen Developer entworfen für die Power-Plattform. Das bedeutet genau das, dass die Entwicklung aus dem Fachbereich herauskommen soll und gesteuert werden kann. Natürlich muss man ganz klar sagen, auch die Power-Plattform bedarf im Hintergrund schon das technische Know-how eines Entwicklers, damit man hier auch effiziente und gute Applikationen entwickelt. Das heißt, dieses Modell, was Microsoft da entwickelt hat, das hat mich anfangs auch ein bisschen erschreckt, weil ich gedacht habe, okay, soll jetzt jeder aus dem Fachbereich einfach selber seine App bauen, wo denn das hinführen? Tatsächlich muss man es anders sehen, dass wir als Pro-Developers, so sagt es auch Microsoft, also die wirklich auch mal zum Beispiel C-Sharp entwickelt haben, diesen Citizen-Developer unterstützend helfen sollen, zur Seite treten, weil die kennen ihre Prozesse, was natürlich wichtig ist. Und wenn wir als Pro-Developer denen zur Seite stehen, dass eine gute App aus diesem Prozess dann entsteht, dann wird es eine gute Sache.
Bedeutet im Umkehrschluss ist es dann auch wieder, wo die Softwareentwicklung oder der Pro-Developer als Auftragnehmer, ja, Auftritt kann man sagen,
richtig,
wo dann der Fachbereich selber dann eigentlich als der, ja, der Leitende im Sinne von, welche Anforderungen sollen denn umgesetzt werden, plus kann trotzdem dann auch über die ich nenne es mal, oberflächlichen Entwicklungsmöglichkeiten bei der Entwicklung beisteuern.
Richtig.
Ist das so das Ablaufmodell, wie man das umsetzen kann?
Kann man tatsächlich sagen, dass das oft so passiert? Wir sehen es auch ganz oft, dass jetzt Unternehmen, die die Microsoft Power Plattform einsetzen, auch Schulungen oder so ein Hands-on-Modul bei uns buchen. Wir sind ja auch Microsoft-Partner, das heißt, wir können auch das klassische Einführungsmodell von Microsoft anwenden. Das nennt sich App in a Day zum Beispiel, die Kunden auf das Thema Power Plattform mit aufsetzen und dass sie im Endeffekt selber in die Situation gebracht werden, hier selber tätig zu werden. Aber tatsächlich gibt es mehrere Modelle. Das heißt, dass sie im Unternehmen mit ihren Pro-Developern, die sie vielleicht haben im Unternehmen, zusammenarbeiten können. Es gibt aber auch das andere Modell, wenn natürlich keine interne IT oder Pro-Developer im Unternehmen vorhanden sind, dass dann wir zum Beispiel von der Data Group hergehen und natürlich auch dann von außen unterstützen. Dabei gibt es aber, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Ja.
Ein Begriff, der jetzt im Raum stand, war RPA. Zu diesem haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Erklär doch kurz für unsere Zuhörer, was hinter dem Begriff steht.
Sehr gerne. Also RPA steht für Robotic Process Automation. Das bedeutet, dass man tatsächlich einen PC vollumfänglich von einem Workflow, von einem sogenannten Bot bedienen lassen kann. Ihr kennt es ja sicherlich, dass man im Endeffekt Workflows, die mit reinen Daten arbeiten, sind eingeschränkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein System bedienen können muss, das zum Beispiel über keine Schnittstellen verfügt. Und da kommt RPA zum Tragen. Also alle Systeme, die zum Beispiel nicht erweiterbar sind oder keine Schnittstellen haben oder so alte Systeme sind, dass eine Schnittstellenimplementierung gar nicht mehr möglich ist oder viel zu teuer ist, die wir aber zum Beispiel über die Benutzeroberfläche verwenden können. Und man kennt es ja, man geht dann her, kopiert die Daten vom einen System über Steuerung C in das andere System, ja. Und das ist natürlich fehleranfällig, aber eine Maschine kann das natürlich ganz stupide und immer gleich durchführen. Und RPA bedeutet, dass ich quasi einen Prozess habe, der vor dem PC sitzt, quasi als virtueller Mitarbeiter, als sogenannter Bot und tatsächlich Maus und Tastatur und Programme bedienen kann, ähnlich wie ein Mensch. Und kann zum Beispiel einen Browser starten, auf ein System gehen, sich dort anmelden, dann aus einer bestimmten Textzeile etwas rauskopieren und das in ein anderes System übertragen. Ja, das ist so mal in Kurzform die Möglichkeiten von RPA.
Kannst du für unsere Entwickler bitte abgrenzen, was ist der Unterschied zur Browser Automation? Beispielsweise, ich habe Selenium im Python-Umfeld verwendet, ich habe Puppeteer im Node-Umfeld verwendet, um Browser Automation zu machen, was im ersten Moment gleich klingt wie das, was du jetzt eben beschrieben hast. Ich gehe auf eine Web-Oberfläche, kann mich anmelden, kann Dinge ausführen, meistens auf Basis dann von HTML-Selektoren und so weiter und so fort. Wo geht jetzt RPA weiter oder wo grenzt es sich ab?
Tatsächlich kann man es genauso beschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Es ist ein Teil davon, was man natürlich auch mit anderen Technologien erzeugen kann. Aber ich kann halt mit diesem Prozess zum Beispiel dann aus diesem Browser herausgehen, kann die Daten dann woanders reinnehmen, kann zum Beispiel auch noch eine andere Windows-Applikation aufmachen, wo ich jetzt diese Informationen dann übertragen kann und noch eine dritte Applikation. Kann dann auch eine Excel-Datei herunterladen, die ich dann wiederum weiterverarbeite in meinem Workflow. Das heißt, ich kann mit ganz, ganz vielen Systemen interagieren, wo es eine reine Browsersteuerung natürlich aufhört. Das heißt, links in meinem Feld der Möglichkeiten der Aktionen, da steht dann drin System, Datenzugriff, Excel-Automatisierung, Browser-Automatisierung, Maus-Tastatureingaben. Das heißt, auch bestimmte Themen kann ich dann auch im System noch anklicken. Das heißt, es geht dann deutlich über die Browser-Automatisierung hinaus.
Also Inklusion des Betriebssystems.
Vollkommen, ja, richtig.
Inwiefern sind wir dann von einem bestimmten Betriebssystem abhängig? Bedeutet Windows, kann ich das genauso auf macOS und Linux verwenden? Oder gibt es da dann Brüche, die dann übers Betriebssystem sozusagen ein Problem bedeuten?
Richtig, aktuell ist es so, dass natürlich RPA hier tatsächlich auf einer Windows-Maschine ausgeführt worden muss. Das ist richtig. Aber wenn ich jetzt natürlich auf andere Systeme gehe, sei es jetzt eine Web-Oberfläche, die jetzt nicht von Windows kommt, also alles, was ich auf dem PC erreichen kann, das ist natürlich dann nicht von Windows abhängig. Tatsächlich der Host, wo dieser RPA-Bot drauf sitzt, das muss eine Windows-Maschine sein. Ja.
Ich bin ja da total Laie, deswegen nehme ich jetzt gerade mal ein Beispiel, das ich mir im Kopf zusammengestrickt habe. Ab 1.1. muss der Arbeitgeber ja die Krankmeldungen bei den Krankenkassen online abrufen. Also es muss keiner mehr den gelben Schein abgeben, sondern es wird von der Krankenkasse gezogen. Aber ich muss das in mein Sub-HR irgendwie einpflegen, dann könnte ich mit einem RPA das automatisieren, bis meine Schnittstelle steht.
Richtig, ich könnte auf diesem RPA-Board im Endeffekt die Webseite der Versicherung quasi aufmachen mit einem gewissen Account, den ich dort habe, mich dort automatisch über den Bot anmelden, könnte dann diese ganzen Versicherungsbelege herunterladen, auf der anderen Seite die SAP-GUI aufmachen, auch auf dem Bot und dann die entsprechenden Transaktionen aufrufen und diesen Beleg dort ablegen. Vollkommen richtig, ja.
Wie sieht denn der Technologie-Stack aus? Was brauche ich als Basisausrüstung, um überhaupt meine erste App irgendwie an den Start zu kriegen?
Tatsächlich braucht man nur eine Lizenz und einen Browser mit Internetzugang. Das heißt, ich muss mir als Firma im Endeffekt einen sogenannten Tenant mieten, ja, also einen Bereich bei Microsoft, wo man auch im Endeffekt Teams jetzt zum Beispiel lizenziert und mietet. Und wenn ich zum Beispiel als Unternehmen mir Teams miete, dann habe ich schon diesen sogenannten Tenant, wo dann viele, viele weitere Microsoft-Bereiche und Produkte dann zugänglich sind. Und es hängt eigentlich nur von der Lizenz ab und relativ mit der kleinsten Business-Lizenz einer E1 zum Beispiel, habe ich schon alles dabei, um auf die Power-Plattform zugreifen zu können. Natürlich alles im Standardbereich. Es gibt da auch noch eine kleine lizenztechnische Unterscheidung für Standard- und Premium-Konnektoren, nennt man das. Aber theoretisch brauche ich nur die Lizenz kaufen im Unternehmen, dass ich Microsoft, diese Plattform Microsoft 365 verwenden kann. Und dann brauche ich einen Browser, melde mich auf den bestimmten Portalen an. Für die Power Apps gibt es eine eigene Portalseite im Internet bei Microsoft, wo ich das dann alles entwickle. Das heißt, das eigentliche Entwickeln passiert alles online im Browser.
Heißt das schließlich, dass ich ein Development Environment quasi im Browser habe, auf
Richtig.
dem mein ganzes Tooling läuft?
Richtig.
Heißt, eine lokale Entwicklungsumgebung setze ich mir gar nicht mehr erst auf?
Kann man auch gar nicht, gibt es auch gar nicht, ist nicht vorgesehen. Das heißt, wenn ich Power Apps oder Power Automate entwickle, werden diese ganzen Sourcen natürlich auch immer in der Cloud, in der Microsoft-Umgebung für den Kunden in seinem eigenen Tenant-Bereich abgelegt, damit es ja auch aus der Cloud im Unternehmen verfügbar ist. Und deswegen ist es auch so, schon von Microsoft angedacht, alles in der Cloud zu entwickeln. Tatsächlich, wenn wir in den Bereich RPA gehen, da muss ja auf dem PC zumindest eine Komponente da sein, die Tastatur und Maus steuert. Da habe ich tatsächlich dann diese Power Automate Desktop-Applikation, die ich installieren muss, damit auch dieser PC quasi über die Cloud orchestriert werden kann. Da habe ich tatsächlich dann meine Entwicklungsumgebung auf dem PC, damit ich auch natürlich lokale Ressourcen dann ansprechen kann.
Aus der Sicht von einem Entwickler, was sind denn dann die Tools, was man im Zusammenhang mit Low-Code oder RPA nutzt? Weil es gibt ja viele Dinge, die machen wir dann einfach sehr gerne, die setzen wir sehr gerne auf, die konfigurieren wir, so wie wir das gerne möchten. Wir haben im normalen Code die Hoheit über sehr tiefe Schichten, wie unsere Entwicklungsumgebung funktionieren soll und wie auch Code gebaut werden soll in Continuous Integration und so weiter und so fort. Wie kann man sich das als Entwickler in dem Bereich jetzt im Low-Code-RPA-Bereich vorstellen?
Tatsächlich ist es auch so, dass natürlich jetzt in dem Bereich Power Apps die Möglichkeit auch besteht, eigene Komponenten zu bauen. Ja, also das gab es am Anfang auch noch nicht, dass ich zum Beispiel sagen kann, meine Menüs oder meine Benutzerführung für die Logins oder für das Accounting, wenn ich mich anmelde, soll immer gleich aussehen. Das habe ich vielleicht in jeder Applikation. Man kennt es ja, die Menüs sind immer gleich, die kann ich vielleicht konfigurieren oder auch der Benutzerbereich, was da der Benutzer vielleicht in seinem Account alles einstellen kann, ist immer ähnlich. Und dafür kann ich natürlich jetzt auch eigene Komponenten bauen, die kann ich auch selber als Module hinterlegen, die kann ich dann immer wieder in meinen Applikationen verwenden. Selber auch, wie ich die Oberfläche gestalte, auch da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich mir da Komponenten baue, wie eine Liste auszusehen hat, wie eine Gallery auszusehen hat, wie ich das auch steuern möchte vom Design her für einen anderen Kunde vielleicht, dass ich mir das gleich so aufbaue, dass ich bei einem Kunde auch seine Farben und sein CI verwenden kann zum Beispiel. Das heißt, da kommt jetzt immer mehr rein, was wir aus der klassischen Entwicklung auch kennen. Das sieht man auch jetzt in der letzten Zeit. Auch das Thema Continuous Integration, Continuous Development kommt immer mehr zum Tragen. Auch die Integration zum Beispiel mit Azure DevOps ist seit kurzem hergestellt, dass man auch zum Beispiel zusammen an einer Power App arbeiten kann. Das war bisher immer so, wenn ich zum Beispiel die Power App als ein Entwickler aufgemacht habe, war die für alle anderen Entwickler gesperrt. Ist natürlich sehr ungünstig, wenn man sagt, man möchte zu dritt oder zu viert an einer Applikation arbeiten. Das geht seit einiger Zeit, dass man tatsächlich auch live zusammen an einer Oberfläche zum Beispiel arbeiten kann. Der eine macht auf der linken Seite die linke Gallery, der andere entwickelt die rechte Gallery im extremen Fall. Und ich sehe auch die Live-Updates, wenn er seine Gallery umbaut. Ja, also über Live-Refresh im Browser sieht man dann die Änderungen vom Kollegen. Und da tut sich viel. Also in den letzten Monaten hat sich da extrem viel getan. Es gab vor einem halben, dreiviertel Jahr noch nicht mal eine Quellcode-Verwaltung, eine Integration in Azure DevOps zum Beispiel, in dort diese Repositories zum Beispiel. Das gibt es jetzt aber seit einiger Zeit. Und man kann stark davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten da extrem viel mehr kommen wird.
Wir sind jetzt ganz schnell vom Amateur zum Pro hochgestiegen. Okay, ein guter Einstieg, um meine nächste Frage einzuleiten. Wo findet sich die Data Group dort wieder? Denn ich denke mal, ihr seid nicht dazu da, um Microsoft-Lizenzen zu verkaufen, sondern ihr habt natürlich sicherlich Dienstleistungen, die ihr in diesem Umfeld anbietet. Was wären das?
Ja, natürlich, wenn man es jetzt mal aus meinem Bereich sieht, die Data Group hat natürlich noch ein viel größeres Spektrum und Portfolio an Diensten. Natürlich auch wir verkaufen Lizenzen und sind auch im klassischen Microsoft-Betrieb unterwegs. Aber das ist immer dann das Thema, wenn dann zum Beispiel meine Kollegen so einen Betrieb aufgesetzt haben, Microsoft 365 Tenant für den Kunden bereitgestellt wird, dann kommt typischerweise mein Team und ich zum Einsatz. Das heißt, dass wir dann auch in der Beratung tätig sind. Also auch, wie setzt man Microsoft 365, die Teams-Plattform ein? Wie kann ich das mit einem Kollaborationsthema verbinden? Das Thema SharePoint Online ist da im Hintergrund ja auch tätig und liefert uns da die Datenablage in Teams. Ja, und dann ist das eigentlich die Basis für die Power-Plattform. Weil ich kann dann mit der Power-Plattform auf Teams oder auf Datenbereiche von SharePoint Online zugreifen und kann diese Standard-Datenbehälter und Services nutzen, um darauf meine Applikationen und meine Dienste zu bauen.
Der Markt von Low-Code und RPA wächst ja derzeit sehr, sehr stark. Microsoft hat den Trend voll erkannt, was du jetzt ausgeführt hast. Was war eure Motivation im Microsoft-Umfeld, euch mit dem Thema zu beschäftigen und nicht auf alternative Anbieter zu setzen?
Tatsächlich habe ich im Jahr 2017 mitbekommen, dass Microsoft plant, eine Kollaborationsplattform einzusetzen, Microsoft Teams. Ich habe mich recht frühzeitig für dieses Thema interessiert. Ich komme ja seit Jahren aus dem Thema Kollaboration. Ich habe viel mit SharePoint schon gemacht, also mit dem klassischen SharePoint On-Prem. Und da habe ich dann mitbekommen, okay, bei Teams wird SharePoint Online die Basis dafür sein. Das passt ja recht gut zu meinem Team und habe mich dann recht frühzeitig mit dem Thema befasst. Und habe auch erkannt und gehofft, dass es mal ein großes Thema sein wird. Und seit der Pandemie wissen wir ja alle, in den ganzen Betrieben ist eigentlich Microsoft Teams schon der de facto Standard geworden. Wenn man sich unterhält oder ein Meeting abhält, dann sagt man schon, schick mir mal ein Teams-Meeting. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, worauf wir uns als Data Group Ulm eingeschossen haben und gesagt haben, okay, das hat sicherlich Potenzial und jetzt sieht man auch, dass das Potenzial natürlich jetzt enorm gewachsen ist. Microsoft ist der größte Softwarehersteller der Welt. Warum soll man nicht auf diese Plattform setzen?
Mit Blick auf die Zeit, Thomas, müssen wir an der Stelle hier einen Cut machen. Es war sehr interessant, auch mal mit jemandem zu sprechen, der beides gut verbinden kann. Also Softwareentwicklung in der Tiefe und jetzt moderne Entwicklung, nenne ich es mal im Low-Code- und RPA-Bereich. Herzlichen Dank für die Einblicke hier.
Sehr gerne.